Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Wir danken dir, Vater, für deinen Heiligen Geist, für deine Salbung, für all das, was du in unser Leben gegeben hast, um uns eine Umgebung zu geben, in der wir uns wohlfühlen können, in der wir uns entfalten können, in der wir uns entwickeln können, nach deinen Wünschen und nach deinem Bild, Vater. Halleluja. Wir preisen dich, danke für dein Wort, danke für deine guten biblischen, göttlichen Prinzipien, die wir einmal mehr anschauen werden heute Abend. Und Vater, wenn wir über Beziehungen reden heute Abend, dann bitte ich dich schon jetzt, dass wir das Wort nicht nur hören, sondern dass wir es auch leben, dass wir es praktizieren, dass wir wachsen darin, dass wir in unserer Beziehungsfähigkeit und in unseren gelebten Beziehungen zunehmen. Amen. Nun, dieses Thema Beziehungen ist Teil einer längeren Serie über das ABC des erfolgreichen Lebens. Was braucht es im Leben, um erfolgreich sein zu können? Nun, ich weiß, dass manche Leute Mühe haben mit dem Begriff Erfolg in einem christlichen Zusammenhang, aber diese Ängste und Befürchtungen, die man vielleicht damit verbindet, sind völlig falsch. Denn jeder möchte letztlich Erfolg haben im Leben. Jeder möchte ein erfolgreiches Leben führen, nur definiert es nicht jeder gleich. Und wenn wir hier von erfolgreichem Leben sprechen, dann meinen wir natürlich erfolgreich im Rahmen dessen, was die Bibel an Erfolg, wie die Bibel Erfolg definiert. Nicht wie die Welt Erfolg definiert, sondern wie die Bibel Erfolg definiert. Und die Bibel hat einiges zu sagen zum Thema erfolgreiches Leben. Erinnere dich zum Beispiel an diesen bekannten Vers in Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes, dieses Wort Gottes soll nicht von deinem Mund weichen, sondern du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Sagt das Wort buchstäblich, dort an dieser Stelle. Dann wirst du Erfolg haben im Sinne Gottes, so wie er es definiert hat. Und in dieser Serie schauen wir uns bestimmte Eckpunkte an, die notwendig sind, auf dem Weg zu einem erfolgreichen Leben. Und zwar sind das nicht hoch, hehre, abgehobene geistliche Dinge, die wir anschauen, sondern sehr praktische, alltägliche, menschliche Dinge, zu denen die meisten weltlichen Menschen, die vielleicht noch nicht einmal Jesus kennen, Ja sagen könnten, wo sie ebenfalls für sich Wahrheiten herausziehen könnten, die auch ihnen helfen würden, ein erfolgreicheres Leben zu führen, was sie ja zum Teil auch tun. Ich erinnere mich gerade an ein Buch von Dale Carnegie, das er geschrieben hat über wie man Freunde gewinnt. Wie gewinnt man Freunde? Und dieses Buch ist nicht nur eine Anleitung dazu, Freundschaften aufzubauen und Beziehungen aufzubauen, sondern auch eine Anleitung dazu, wie man durch solche Beziehungen und Freundschaften eben erfolgreich sein kann. Und diese Prinzipien finden wir auch im Wort Gottes. Das heißt nicht nur auch, sondern wir finden sie insbesondere im Wort Gottes. Jemand hat einmal gesagt, immer dann, wenn die Welt auf irgendein Erfolgsprinzip gestoßen ist, dann ist es mehr oder weniger zufällig und du findest dasselbe Prinzip sicher auch in der Bibel. Und genau so ist es. Wenn die Welt irgendetwas entdeckt hat, was Erfolg verspricht und Erfolg hervorbringt, dann ist es in den allermeisten Fällen ein biblisches Prinzip, dass du dort noch in größerer Klarheit und Reinheit natürlich vorfindest. Ich möchte zur Einstimmung noch einmal dieses Zitat vorlesen von Benjamin Franklin, das er gesagt hat zum Thema Beziehungen. Sei höflich zu allen, umgänglich zu vielen, vertraulich zu wenigen, Freund für einen, Feind für keinen. Ich glaube, das ist eine gute Faustregel, die er uns hier mitgibt, die er hier formuliert hat. Wir haben letztes Mal über einige Themen im Zusammenhang mit Beziehungen geredet, zum Beispiel über das Thema Beziehungslosigkeit. Beziehungslosigkeit ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Beziehungsunfähigkeit. Die Unfähigkeit, oder vielleicht müsste man besser auch sagen, die Unwilligkeit, Beziehungen einzugehen, ist eine grassierende Krankheit in unserer modernen Kultur, in unserer modernen Gesellschaft, die zum Teil sanktioniert wird durch die Massenmedien, die gefördert wird, die entschuldigt wird, die aber letztlich uns verkrüppelt in unserem Potenzial, erfolgreich zu sein als Menschen. Denn du wirst sehen, so sehr auch bestimmte Dinge idealisiert werden in der Gesellschaft, die Erfolgreichen sind letztlich die Beziehungsfähigen. Die Erfolgreichen sind nicht die Eremiten, nicht die, die sich zurückziehen, nicht die Einzelgänger, sondern die Menschen, die beziehungsfähig sind, die in der Lage sind, mit anderen zu kommunizieren. Stell dir einen Politiker vor, der immer nur im stillen Kämmerlein sein will. Stell dir einen Politiker vor, der abgeschieden und als Eremit irgendwo lebt und kaum den Mund aufkriegt, um sich mitzuteilen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das ist kein Politiker. Ein Politiker ist per Definition jemand, der mit Menschen umgehen kann, der auf Menschen zugeht, der Menschen sucht, der Menschen dienen will. Und insbesondere, wenn ein Politiker erfolgreich sein will, dann muss er jemand sein, der sich unter Menschen begeben kann, der mit Menschen umgehen kann, der nicht gesellschaftsscheu ist. Sonst kann er keinen Erfolg haben als Politiker. Er muss jemand sein zum Anfassen. Dann haben wir gesprochen über den grundsätzlichen Segen der Beziehung, beziehungsweise auch der Gemeinschaft. Und viel weiter sind wir gar nicht gekommen und genau da möchte ich heute Abend auch nochmal ansetzen und fortfahren. Grundsätzlicher Segen der Gemeinschaft. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das neu verstehen und uns auf unsere Fahnen schreiben. Das Volk Gottes ist zur Gemeinschaft berufen. Das Volk Gottes, die Gemeinde, ist zur Gemeinschaft berufen. Nicht nur mit Gott, versteht ihr? Nicht nur mit Gott, nicht nur mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sondern insbesondere auch zur Gemeinschaft miteinander. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber, sie, das sind die ersten Christen, in der Lehre der Apostel, so weit, so gut. Da können wir alle zustimmen und Halleluja sagen und das fördern. Wir sind eine Gemeinde, wo Lehre großgeschrieben wird. Wir haben Teil an einer Bibelschule. Lehre geht uns nicht über alles, aber hat einen sehr hohen Stellenwert in unserer Gemeinde. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, aber nicht nur das. Und in der Gemeinschaft. Sie verharrten auch in der Gemeinschaft. Nun, in welcher Gemeinschaft? Sie verharrten in der Gemeinschaft miteinander. Im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und das waren alles Dinge, die sie gemeinsam taten. Nicht jeder brach das Brot bei sich zu Hause für sich allein in seinem stillen Kämmerlein. Nicht jeder betete nur für sich, sondern sie beteten gemeinsam. Sie brachen das Brot gemeinsam. Sie pflegten Gemeinschaft mit den Aposteln zusammen, aber natürlich auch vor allem in der Basis der Gemeinde. Gemeinschaft ist das griechische Wort Koinonia. Und Koinonia ist ein sehr interessantes Wort. Koinonia beschreibt eine sehr enge Gemeinschaft und auch eine Gemeinschaft nicht nur im Sinne von wir treffen uns an einem Ort und reden ein bisschen zusammen, sondern Gemeinschaft im Sinne von geteiltem Leben. Geteiltem Leben. Die ersten Christen, und ich denke, das war mit einer ihrer Stärken, verstanden es, nicht nur zu reden, nicht nur zu plaudern, nicht nur ein bisschen Umgang zu pflegen miteinander, sondern sie verstanden es, ihr Leben miteinander zu teilen. Und das bedeutete nicht nur, dass sie irgendwie Kommunen bildeten, riesige christliche Wohngemeinschaften und Gütergemeinschaften, sondern dass sie bereit waren, aufeinander einzugehen, einander zu helfen, ihr Brot miteinander zu teilen, ihre Güter miteinander zu teilen, all das und noch viel mehr. Koinonia. Koinonia ist ein Wort, das oft auch verwendet wird im Neuen Testament, wenn es darum geht, andere Anteil haben zu lassen an den Finanzen. Und wenn wir die Apostelgeschichte studieren, dann sehen wir, dass sie genau das getan haben. Sie haben Güter verkauft, sie haben Äcker verkauft, sie haben Häuser verkauft und es zu den Füßen der Apostel niedergelegt. Nun, bitte versteht das richtig, ich bin kein Romantiker in diesem Sinne. Ich bin nicht jemand, der sagt, wir müssen zurück zur Apostelgeschichte. In einem gewissen Sinn, ja, müssen wir zurück zur Apostelgeschichte, aber in einem anderen Sinn geht das nicht. Wir können nicht die Zeit zurückdrehen. Wir können nicht das Rad der Zeit zurückdrehen und so tun, wie wenn 2000 Jahre Geschichte und Entwicklung nicht stattgefunden hätten. Wir werden nicht große Kommunen bilden mit anderen Christen. Ich glaube, das ist romantische Träumerei. Aber wir können es lernen und wir müssen es lernen, Koinonia zu pflegen, Gemeinschaft zu haben auf einer tieferen Ebene, auf einer besseren Ebene als nur, dass wir Umgang haben, indem wir uns treffen an einem Ort. Gemeinden werden dann stark, wenn die einzelnen Teile der Gemeinde wirklich zusammengehören, einen echten Austausch miteinander haben. Wenn es nicht egal ist, wer gerade da sitzt, sondern wenn die Leute, die da sitzen, nicht austauschbar sind. Und wisst ihr, ihr, die ihr heute Abend hier seid, insbesondere aber auch natürlich die ganze Gemeinde, ihr seid nicht austauschbar. Es ist nicht egal, ob ihr 40 oder 35 heute Abend hier sitzt und nächsten Mittwoch sitzen 35 andere da. Das ist nicht egal. Es geht nicht einfach nur darum, dass der Raum voll ist, sondern wir bilden eine organische Verbindung, eine organische Gemeinschaft miteinander. Und das ist das Wesen von echter Koinonia, von echter Gemeinschaft. Enge Beziehungen, persönliche Beziehungen, intime Beziehungen in Anführungszeichen. Dass wir einander kennen. Dass wir auf einer Ebene Umgang pflegen, wo wir etwas wissen von der anderen Person. Versteht ihr, wir müssen nicht alle unsere Geheimnisse gegenseitig kennen. Man kann immer ins Extrem gehen, auch mit diesen Dingen. Das ist nicht gemeint. Du musst nicht damit rechnen, dass du irgendwann in einiger Zeit hier vorne eine Lebensbeichte ablegen musst, damit wir alle wissen, was du für Schandtaten verübt hast in deinem alten Leben oder auch noch in deinem Leben als Christ, wie auch immer. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass Beziehungen entstehen innerhalb der Gemeinde, wo es auch nicht so leicht ist, dass jemand einfach wegfällt, dass jemand auf einmal einfach abdriftet. Nicht nur von der Gemeinde, sondern vom Herrn. Sondern wo er aufgefangen wird in solchen Beziehungen. Wisst ihr, diese Beziehungen müssen wie ein Netzwerk innerhalb der Gemeinde stattfinden. Katharina und ich können nicht mit jedermann dieselbe enge Beziehung haben. Das ist nicht möglich und das würde Wachstum verhindern und Wachstum unmöglich machen, wenn wir den Anspruch hätten, beziehungsweise jeder, der in die Gemeinde kommt, den Anspruch hätte, ich will aber nur mit dem Pastor Gemeinschaft haben, dann wären wir zwangsläufig dazu verurteilt, klein zu bleiben. Denn das ist schlicht und einfach nicht möglich. Wir können nicht alle bedienen, in Anführungszeichen. Wir können nicht mit allen denselben engen Umgang pflegen. Deswegen haben wir einen Leitungskreis und in diese Leute investieren wir uns speziell. In diese Leute investieren wir uns besonders. Das sind Leute, mit denen wir enger Umgang pflegen, die mehr wissen von uns und von denen wir mehr wissen. Und solche Beziehungen können und sollen innerhalb der Gemeinde als Ganzes überall entstehen, an allen Ecken und Enden. Und das ist etwas, ich kann das nicht verordnen, ich kann es nicht kontrollieren, ich kann es nicht überprüfen in dem Sinn. Ich kann nicht sagen, so, wie geht's, wie steht's da mit euren Beziehungen? Kommen da mal zwei Führer, die jetzt letzte Woche ein bisschen engere Gemeinschaft gepflegt haben. Und wie haben wir da empfunden und was könnte man noch besser machen? Und wollen wir da nicht noch einen Dritten mit ihnen nehmen? Nein, das ist nicht abrechenbar. Du kannst Jüngerschaft, das ist ein Fehler der Jüngerschaftsbewegung. Wir müssen Jünger machen. Nein, wir müssen keine Jünger machen, sondern diese Dinge müssen entstehen. Und sie entstehen auch in einer gesunden Gemeinschaft, weil sich Menschen angenommen fühlen werden in deiner Gegenwart, weil sich Menschen angenommen fühlen und hingezogen fühlen zu dir, weil sie sehen, hey, der hat etwas zu sagen. Der hat eine Lebenserfahrung, die ich auch brauche und aus der ich schöpfen kann, von der ich ziehen kann. Und ich denke, dass sie diese Gemeinschaft, diese Art von Gemeinschaft eben hatten. Und das war mit einer ihrer Stärken. Dieser Vers hier, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten, wird oft so als Patentrezept in Anführungszeichen für Erweckung angeschaut. Und vielleicht ist es sogar so. Nur wir sind weit entfernt davon, das wirklich zu leben, was hier steht. Dann, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Als sie aber entlassen waren, die Rede ist hier von den Aposteln, die um des Namens Jesu willen und um ihrer Verkündigung willen eine Nacht im Gefängnis zubringen durften und das als große Ehre sahen übrigens, dann wurden sie noch geschlagen dafür. Und jetzt heißt es hier, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Wo gingen diese Apostel hin? Wo gingen diese Leute hin, nachdem sie entlassen worden waren aus dem Gefängnis? Wo gingen sie hin, nachdem sie gerade eine Bedrängnis erlebt hatten, um Jesu willen? Wo gingen sie hin, nachdem sie geschlagen worden waren, um Jesu willen? Sie gingen zu den Iren. Sie kamen zu den Iren. Das ist ein Vers, über den Kenneth Hagin in den letzten Jahren seines Lebens sehr viel geredet hat. Er hat sehr viel über diesen Vers geredet, sie kamen zu den Iren. Im Englischen heißt es, they went to their own company. Also das ist noch etwas mehr, als hier im Deutschen enthalten ist. Sie gingen zu denen, zu ihrer eigenen Gesellschaft quasi, zu denen, mit denen sie engen Umgang pflegten, zu ihrer Gruppe, zu ihren Buddies, zu ihren Kumpeln, zu ihren Kollegen, sie gingen zu den Iren. Das bedeutet, du solltest eine Gruppe von Menschen haben hier auf diesem Planeten, die du die Deinen nennst. Denn immer dann, wenn du um des Namens Jesu willen oder wenn auch was auch immer in deinem Leben Negatives geschehen mag, Herausforderndes passieren mag, geschehen mag, was deinen bisherigen Lebensweg vielleicht in Frage stellt oder dich erschüttert in deinen Grundfesten, immer dann, wenn solche Dinge geschehen, sollte deine erste Reaktion sein, dass du zu den Deinen gehst. Dass du einen Ort hast, wo du weißt, da sind meine Leute. Da kann ich sofort hinlaufen und alles erzählen. Da kann ich sofort hingehen und alles brühwarm berichten, was mir zugestoßen ist und was die hohen Priester und wer auch immer zu mir gesagt hat. Du solltest eine solche Gruppe von Leuten haben auf diesem Planeten. Und in aller Regel, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, sollten das die Leute deiner Gemeinde sein. Das sollte der Ort sein, wo du hinläufst, wo du hinrennst, wenn irgendetwas passiert ist. Negativ oder positiv. Wisst ihr, wir lieben es als Pastoren, wir lieben es, wenn die Leute uns berichten. Und zwar sowohl die Erfolge als auch die Niederlagen. Es gibt nichts, ich will es nicht übertreiben, aber es kommt immer sehr komisch an. Bei mir als Pastor, wenn ich nach mehreren Wochen auf Umwegen durch Zweit- oder Drittpersonen erfahre, dass es irgendjemandem in den letzten 3 Wochen sehr schlecht ging und er deswegen nicht zum Gottesdienst kam. Das empfinde ich immer als, die Person fühlt sich offensichtlich nicht wirklich so hier daheim. Oder sie hat nicht diese enge Beziehung, dass sie sagen könnte, ich gehe zu den Meinen, das sind die Meinigen hier. Die müssen als Erste wissen, was mit mir los ist, damit sie mich unterstützen können, damit sie mir helfen können. Genauso ist es auch im Positiven. Ich freue mich als Pastor, wenn die Leute mir von ihren Siegen, von ihren Erfolgen, von ihren Errungenschaften berichten. Und ich auch diese Dinge nicht erst über Umwege 4 Wochen, nachdem sie stattgefunden haben, erfahre und weiß, der ist doch gerade Schweizer Meister geworden, was weiß ich nicht was. Also das sind doch Dinge, die wir zusammen feiern wollen. Wenn du irgendwo einen Preis gewonnen hast oder aufgenommen wurdest an eine Schule, wo du eine strenge Aufnahmeprüfung machen musstest oder was auch immer. Oder wenn du eine Lohnerhöhung gekriegt hast um 100%. Das wollen wir doch wissen hier. Damit wir uns ausrechnen können, wie dein Zehnter jetzt zunehmen müsste. Seht ihr, die Schrift malt uns hier das Bild einer Gemeinde, die eine Familie ist. Diese beiden Verse hier sprechen von einer großen Familie. Diese Dinge, wie gesagt, auch das kannst du nicht einfordern. Ich kann es nicht verordnen, dass ihr euch so fühlen müsst. Ich kann es nicht verordnen, dass das aus euch herauskommen sollte. Als erstes gehe ich in die Gemeinde. Als erstes teile ich der Gemeinde mit. Als erstes berichte ich der Gemeinde. Sondern das ist etwas, das entsteht, wenn du dich als Familienmitglied fühlst. Denn wir alle haben das erlebt, wenn wir in einer einigermaßen gesunden Familie aufgewachsen sind, dass wir das in der Familie tun. Wir kommen nach Hause und wir erzählen sofort Mami und Papi, was passiert ist in der Schule, was passiert ist auf dem Schulweg, was für eine gute Note wir hatten in der Schule, etc. Ich meine, ich kann mich an viele, viele Zeiten erinnern, wo meine Mutter oder mein Vater die Ersten waren, die eine gute Nachricht oder auch eine schlechte erfuhren. Und genau so sollte es auch in der Gemeinde sein. Und es werden Zeiten kommen. Auch das hat Kenneth Hagin immer wieder gesagt in den letzten Jahren seines Lebens. Ganz entgegen dem, was manche meinen, was er immer gesagt hätte. Kenneth Hagin hat nie gesagt, wir werden ein leichtes Leben haben und auf einem Bett aus Rosen durchs Leben schweben. Sondern er hat immer gesagt, die Schwierigkeiten des Lebens klopfen bei jedem von uns an die Tür. Jeder von uns wird Situationen und Gelegenheiten und Zeitpunkte in seinem Leben erfahren, wo es nicht gut läuft. Wo Probleme auftauchen, wo Menschen sterben, nahe Angehörige sterben, was es auch sein mag, Leute krank werden, man selber krank wird, wie auch immer. Und dann brauchst du genau das, dann brauchst du einen Ort, wo die Deinen sind und wo du weißt, dass du die Deinen finden kannst. Das ist wiederum auch ein Zeugnis dafür, wie wichtig die Ortsgemeinde ist. Die Deinen sind nicht in Amerika, die Deinen sind nicht in Italien, die Deinen sind nicht die, die du an der letzten großen Konferenz in Kassel kennengelernt hast oder wo auch immer. Oder in Karlsruhe oder in Berlin. Das sind nicht die Deinen. Die Deinen sind, ist nicht der Fernsehprediger. Das ist nicht der Deine oder die Deine. Sondern das sind Zusatzangebote, das sind Satelliten, die herumschweben und an denen man sich orientieren kann und von denen man Information und Signal aufnehmen kann. Aber du brauchst nicht nur Satelliten, die um dich herumschwirren, sondern du brauchst auch eine Bodenstation. Und die Bodenstation ist die Gemeinde, das sind die Deinen. Halleluja. Wir kommen zu einem nächsten Punkt in diesem großen Feld der Beziehungen. Und Freundschaften, nämlich zum Thema spezielle Freundschaften. In diesem großen Feld von möglichen Beziehungen und Freundschaften, die du haben kannst, sollte es auch das geben, was man spezielle Freundschaften nennen kann. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es gibt solche speziellen Freundschaften. Sogar Jesus hatte einen der Jünger besonders gern, nämlich Johannes. Zu ihm hatte er eine tiefere, innigere Beziehung. Johannes war der Apostel der Liebe. Johannes war der letzte überlebende Apostel. Er hatte die Offenbarung, eine Schau des Himmels, eine Schau der letzten Dinge. Zu ihm hat Jesus, könnte man sagen, als letztem so gesprochen, wie er es tat. Ein wichtiger Teil der Offenbarung ist direkte Rede von Jesus. Wenn du eine englische Red Letter Edition Bible hast, wo alle Worte von Jesus in Rot gedruckt sind, wirst du am Anfang der Offenbarung, die 7 Cent schreiben, sind größtenteils in Rot gedruckt, weil Jesus sie wortwörtlich spricht, wie er seit den Evangelien nicht mehr gesprochen hat. Und Johannes war derjenige, dem diese Offenbarung zuteil geworden ist. Da war etwas Besonderes in dieser Beziehung. Und solche speziellen Freundschaften finden wir immer wieder im Wort Gottes. Und eine solche ist natürlich die Beziehung zwischen David und Jonathan. Lass uns das einmal anschauen kurz. 1. Samuel, Kapitel 18, die Verse 1 und 2. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Das war eine Zeit, wo die Dinge noch gut standen, wo David noch nicht damit rechnen musste, dass Saul gleich wieder einen Speer nach ihm werfen würde. Und zu diesem Zeitpunkt schon verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass sie eine Art Bund eingegangen sind. Diese beiden, Jonathan und David, hatten eine Bündnisbeziehung, eine Freundschaft, die einem Bund gleichkam. Was ist ein Bund? Ein Bund ist, kurz gesagt, dass ich mein Leben für dein Leben gebe und du gibst dein Leben für mein Leben. Wenn es notwendig ist, bis zum Äußersten. Aber auch in allen anderen Dingen, wo das erforderlich sein würde, dass du mir etwas von deinem Leben gibst und ich dir etwas von meinem Leben gebe, damit es dir besser geht oder mir besser geht, weil ich sonst Mangel leide, Ist eine solche Freundschaft dazu da und dazu in der Lage, das aufzufüllen, was der andere braucht? Das sind sehr intensive Freundschaften, sehr wegweisende, bahnbrechende Freundschaften, die etwas bewirken in deinem Leben. Und ich glaube, dass wir solche Beziehungen brauchen im Leib Christi. Jonathan-David-Beziehungen. In 1. Samuel 19, Vers 2 heißt es Folgendes. Und Jonathan berichtete es David und sagte, mein Vater Saul sucht dich zu töten, nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich. Jonathan war bereit, gegen seinen eigenen Vater zu arbeiten, zugunsten von David. Man, stell dir vor, denkst du nicht, dass Saul Jonathan das übel nahm, dass er ihn und seine Absichten David gegenüber verriet? Meinst du, dass Saul, wenn er das gewusst hätte, dass er das als Kavaliersdelikt hätte durchgehen lassen? Nein, das war Verrat. Jonathan riskierte Kopf und Kragen, um zu seinem Bund und zu seiner Freundschaft David gegenüberstehen zu können. Aber dennoch, es gibt eine Ebene von Freundschaft, die verwandtschaftliche Beziehungen bei weitem übersteigt. Wo es nicht darum geht, ja, aber mein Vater und meine Mutter haben gesagt. Ja, natürlich, versteht mich nicht falsch, es ist richtig, auf Vater und Mutter zu hören. Das ist die erste Ebene, wo du Beziehungen lernen kannst und wo du Beziehungen ehren und respektieren solltest. Aber es wird auch im Leben von jedem Menschen der Punkt kommen, wo du nicht mehr mit allem einverstanden sein kannst, was Papi und Mami sagen. Und was Papi und Mami tun oder von dir fordern oder erwarten. Manchmal oder sehr oft in unseren Breitengraden und in unseren Verhältnissen ist es ja so, dass unausgesprochene Erwartungen da sind, denen wir meinen, irgendwie entsprechen zu müssen, denen wir meinen, irgendwie nachkommen zu müssen, obwohl es eigentlich nicht göttlich, nicht biblisch und nicht der gerade Weg ist, den der Herr vielleicht für uns hat. Und immer dann ist es richtiger und besser, wenn wir uns für echte Freundschaften entscheiden. Für tiefe Freundschaften, für spezielle Freundschaften mit Gleichgesinnten. Ich finde es so interessant, dass hier davon die Rede ist, dass sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids verband. Nun, wie müssen wir uns das vorstellen? War das so ein esoterisches Experiment, das hier ablief? Also meine Seele tritt jetzt gerade aus mir heraus und deine Seele tritt aus dir heraus und wir verbinden uns jetzt. Nein, nichts dergleichen, sondern ich glaube, dass sie eine enge Verbindung eingingen, aber dass die Möglichkeit und das Potenzial dafür längst vorhanden war. Ist es dir nicht auch schon so ergangen, dass du jemanden kennengelernt hast, wo du sehr schnell gemerkt hast, wir haben das Heu auf derselben Bühne. Wir fahren auf derselben Wellenlänge. Wir bewegen uns auf derselben Wellenlänge. Da ist eine Seelenverwandtschaft da. Ich habe das erlebt mit ein, zwei, drei Personen vielleicht. Natürlich auch mit meiner Frau. Aber davor auch, und ich glaube, dass es hier insbesondere auch um gleichgeschlechtliche Beziehungen geht. Das ist eine Ebene von Beziehung, die zwischen Männern und zwischen Frauen auch sehr wohl stattfinden kann und insbesondere auf dieser Ebene stattfinden kann. Das hat nichts mit Homoerotik oder irgend so etwas zu tun. Ja. Es ist interessant, was für starke Worte die Bibel wählt in mancherlei Hinsicht über Beziehungen zwischen Männern. Ich denke manchmal, wenn ich so das Neue Testament lese, wie Paulus zum Teil Timotheus anspricht, oder wie andere Leute einander ansprechen im Neuen Testament, wenn das jemand liest, unter den falschen Vorzeichen, da kann man schon auf komische Ideen kommen. Da könnte man schon, wenn man es wirklich schräg meint, auslegen, ja, das sehe ich. Das sind auch keine Kostverächter gewesen damals, muss man nichts erzählen. Nein, diese Dinge sind nicht so gemeint, sondern sie sind auf einer rein geistigen, seelischen Ebene gemeint. Und das ist möglich. Und das ist gut so. Und solche Beziehungen können sehr viel bewirken und sehr viel hervorbringen. Diese Beziehung, diese Freundschaft hat David das Leben gerettet. Sie hat David das Leben gerettet. David wäre nicht dahin gekommen, wäre nicht in die Bestimmung Gottes hineingekommen, wenn er diesen Freund nicht gehabt hätte. Das sind Dinge, die du nicht machen kannst. Ich glaube, das ist etwas, was du nicht selber produzieren kannst. Aber du kannst Gott darum bitten, dass du solche Beziehungen hast. Dass du solche Beziehungen bekommst. Das ist das, was Benjamin Franklin gesagt hat, sei vertraut mit einem. Das ist nicht eine Beziehung, die du mit jedermann in der Gemeinde haben wirst. Komm, wir sind seelenverwandt. Bist meine Schwester im Herr, bist mein Bruder im Herr, komm. Ja, versteht ihr, wir gehen manchmal zu leichtfertig mit solchen Dingen um. Immer wieder einmal ist es Mode, dass man sich so auf die Backe küsst, um mit allen möglichen Leuten, um Vertrautheit auszudrücken. Hast du diese Vertrautheit wirklich? Oder ist es dir in 3 Wochen peinlich, diese Person auf die Wange zu küssen? Lass es doch lieber gleich bleiben. Ich kann mich erinnern, einmal kam eine junge Frau vor dem Gottesdienst auf mich zu und wollte das mit mir machen. Und ich war so im Zugzwang, es blieb mir schier nichts anderes übrig, als mitzumachen. Es war Gott sei Dank das einzige Mal. Sie hat es dann auch nicht mehr versucht. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass es irgendwie nicht angemessen war. Ah, Halleluja. Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Beziehungen ist die Beziehungspflege. Beziehungspflege. Und zwar rede ich jetzt wieder auf der allgemeinen Ebene, nicht nur auf der Ebene von speziellen Freundschaften. Auch die brauchen natürlich insbesondere Pflege. Das alles geht nicht von selbst, ja. Nur weil du einmal den Freund fürs Leben gefunden hast, muss das nicht heißen, dass das immer so bleibt. Und es wird vor allem nicht automatisch und von selber immer so bleiben, sondern du musst diese Beziehungen pflegen und du musst auch andere Beziehungen pflegen. Wir alle sollten verschiedenste Ebenen von Beziehungen pflegen. Wir sollten sehr enge Beziehungen pflegen. Wir sollten aber auch nicht davor scheuen, Beziehungen zu pflegen, die relativ unverbindlich sind. Das ist absolut erlaubt und erwünscht. Auch unverbindliche, von mir aus oberflächliche Beziehungen zu haben. Wer weiß, was aus einer solchen Beziehung einmal noch geschieht. Du kannst nicht immer von vornherein davon ausgehen, dass du sofort siehst, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, das wird deine Freundschaft fürs Leben. In aller Regel wird das nicht so sein. In aller Regel, der Anmarschweg ist immer die oberflächliche Beziehung. Die ersten Worte werden in aller Regel Smalltalk sein. Die ersten Gespräche, die ich mit meiner damals zukünftigen Frau hatte, waren Smalltalk. Wir haben über alles Mögliche geredet. Nicht uns unseren Seelenschmerz erzählt gegenseitig oder unsere riesigen Visionen für unsere Zukunft, sondern oberflächliche, einfache Dinge, die angemessen waren für den Rahmen unserer damaligen Beziehung. Beziehungspflege auf verschiedensten Ebenen ist notwendig. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Beziehungen sich von selbst aufrechterhalten. Sonst kann es dir passieren, dass du Leute schneller aus den Augen verlierst und sich Leute schneller von dir entfremden und entfernen, als es dir lieb ist. Hiob 6, Vers 14. Wer seinem Freund die Treue versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen. Einem Freund, einer Freundin die Treue zu versagen, mit anderen Worten, die Beziehung nicht zu pflegen. Ich bleibe jetzt mal auf dieser allgemeinen Ebene, natürlich ist hier vielleicht mehr gemeint, aber eine Beziehung, die eigentlich tragfähig wäre, die eigentlich gut wäre, nicht zu pflegen, ist nicht gut. Beziehungen sind ein Potenzial. Beziehungen sind ein Kapital, das wir haben. Und mit diesem Kapital müssen wir genauso arbeiten wie mit finanziellem Kapital. Wie mit dem Kapital von Begabung, wie mit dem Kapital Zeit. Wir sollten arbeiten mit diesen Dingen. Wenn wir einmal vor dem Herrn stehen werden, wird er uns nicht nur fragen, was hast du mit deinem Geld gemacht, was hast du mit deinen Begabungen gemacht, sondern er wird uns auch fragen, was hast du mit deinen Beziehungen gemacht. Hast du deine Beziehungen dazu genutzt, das Königreich Gottes zu bauen? Bist du aktiv Beziehungen eingegangen, hast du Beziehungen gesucht, die das Reich Gottes fördern? Oder hast du dich damit zufrieden gegeben, dass du einen Hamster zu Hause hast und mein Hamster und ich, wir werden irgendwie durchkommen. Sprüche 27, Vers 10. Deinen Freund und deines Vaters Freund lass nicht fahren und geh nicht in deines Bruders Haus am Tag deiner Not. Besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder. Deinen Freund und deines Vaters Freund lass nicht fahren und geh nicht in deines Bruders Haus am Tag deiner Not. Pflege von Freundschaft. Pflege von Beziehungen. Um das geht es hier. Freundschaften wollen gepflegt sein. Weißt du, ich pflege Freundschaften zum Teil mit Leuten, mit denen ich früher einmal eine enge Beziehung hatte. Sehr interessant. Diesen Sonntagmorgen um 9, wir waren fast schon am Gehen, klingelt das Telefon und ein alter Bekannter von mir ist am Telefon. Meldet sich mit seinem Namen und ich erkenne sofort an seiner Stimme, ich habe den Mann seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich erkenne sofort, wer er ist. Ich weiß sofort, wer dran ist. Und ich denke nicht, oh, muss jetzt der auch noch anrufen, sondern ich freue mich, dass er anruft. Natürlich bin ich relativ kurz angebunden und sage ihm, du, wir müssen ein anderes Mal telefonieren, aber wir telefonieren wieder. Wir schreiben uns E-Mails, wir tauschen uns aus, wir werden uns wieder treffen. Wisst ihr, Beziehungen sind auch nicht zufällig. Wenn der Herr dich wieder zusammenführt mit Leuten, die du früher einmal gekannt hast, vielleicht sogar mit Freunden deiner Eltern, mit Freunden deiner Freunde, etc., etc., das ist nicht zufällig. Sondern es kann gut sein, dass der Herr etwas vorhat mit einer Beziehung, die früher einmal heiß war und die aus irgendeinem Grund erkaltet ist, die der Herr wieder aufleben lassen will, um einen Weg des Segens zu haben zu dieser Person hin. Oder zu dir von dieser Person, weil diese Person einen Segen für dich hat. Auch dafür müssen wir offen sein. Es sind nicht immer wir, die alles haben und die allein den Segen weiterzugeben haben, sondern wir müssen auch empfänglich sein für den Segen, den andere in unser Leben bringen können. Das hat ebenfalls sehr viel mit Beziehungsfähigkeit zu tun. Wenn du nie etwas erwartest von anderen, ja, was haben dann Beziehungen für einen Nutzen? Wie lukrativ könnte dann eine Beziehung sein, wenn du gar nichts erwartest? Ja, was könnte der mir geben? Ich habe doch schon alles, was der hat, habe ich schon lange. Mit dieser Haltung wirst du beziehungsarm bleiben oder beziehungsarm werden. Weil diese Haltung wird früher oder später spürbar werden für andere Leute. Es mag solche Leute geben, aber in aller Regel kannst du von den meisten Leuten etwas lernen. Und haben die meisten Leute Charaktereigenschaften, Wesensmerkmale, von denen du profitieren kannst, von denen du dir eine Scheibe abschneiden kannst. Ich kann mir eine Scheibe abschneiden von Miriam. Von meiner Frau sowieso, aber auch von Dodo, von Björn, kann mir eine Scheibe abschneiden von all diesen Leuten. Amen. Wenn ich sie beobachte, wenn ich Beziehungen pflege mit ihnen, dann erlebe ich, wie sie sind. Über Miriam staune ich regelmäßig, wie sie bereit ist, völlig unentgeltlich, unsere Kinder eine Woche lang zu hüten, Urlaub einzugeben, damit wir nach Amerika fliegen können, während sie auf unsere Kinder aufpasst. Davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Also so uneigennützig bin ich in vielen Bereichen nicht. Vielen Dank, Miriam. Und so ist es auch mit vielen anderen Leuten. Das sieht man nicht immer auf den ersten Blick. Im ersten Moment magst du denken, ja komm, eine Problemperson mehr. Aber mit der Zeit, wenn du unter die Oberfläche siehst, wenn du die Person kennenlernst, dann treten auf einmal Seiten zutage, wo du staunst. Wo du merkst, hey, wow, der Herr hat mich bereichert durch diese Beziehung. Ich bin auch immer eifrig danach oder bereit, Bekanntschaften meiner Eltern zu pflegen. Leute, die im Leben meiner Eltern eine Rolle gespielt haben, solche Leute sind mir nicht egal. Da habe ich auch schon interessante Sachen erlebt. Es ist tragisch, leider sind viele der guten Freunde meiner Eltern bereits verstorben. Einige. In den letzten Jahren gab es einige Situationen, wo irgendein guter Studienkollege von meinem Vater an Krebs erkrankt war und schließlich starb. Und ich kann mich erinnern an einen Fall, wo ich wusste, dass die Frau inzwischen auch zum Glauben gekommen war. Und wir hatten ein Telefongespräch miteinander, wo ich ihr Trost geben konnte, wo ich sie ermutigen konnte, wo ich sie aufbauen konnte, durch das, was ich inzwischen vom Herrn gelernt hatte. Und wisst ihr, ich meine, ich kann mich erinnern, wir sind da manchmal hingefahren an irgendwelchen Sonntagen und haben uns dort mit den Kindern auseinandergesetzt und gespielt und solche Beziehungen verändern sich. Wer weiß, auf welcher Ebene du schließlich jemandem dienen kannst, wenn die Beziehung eben nicht völlig abgebrochen ist. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wir reden über Beziehungspflege. Ein Hauptaspekt dieser Beziehungspflege ist, dass wir miteinander im Licht wandeln. Dass wir selbst im Licht wandeln. Dass du nichts verheimlichst, dass du keine, im Englischen sagt man Hidden Agenda, verborgene Absichten hast, Hintergedanken hast in einer Beziehung oder gegenüber einer Person oder dass du hintenrum schlecht redest über andere. Wisst ihr, das ist ein Grund, warum dieses Schlechtreden hintenrum so verwerflich ist. Du verbaust die Beziehung, du machst die Beziehungen unmöglich. Du wirst nicht wirklich frei und offen sein, mit den Leuten gute Beziehungen zu pflegen, über die du hintenrum geredet hast. Es dürfte dir schwerfallen. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann geht es nicht weiter. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und Gemeinschaft ist hier wieder das griechische Wort koinonia. Dann haben wir diese innige, intensive, persönliche, tiefe Gemeinschaft miteinander, die christliches Leben echt werden lässt. Wenn wir im Licht wandeln. Was bedeutet es, im Licht zu wandeln? Dass wir einander nichts vorwerfen, dass wir einander vergeben, dass wir bereit sind, Gnade zu geben. Uns gegenseitig. Bist du bereit, anderen Gnade zu geben? Gnade zu empfangen von anderen, aber auch Gnade zu geben. Bist du bereit, im Licht zu wandeln? Was bedeutet es, im Licht zu wandeln? Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott ist Licht. Genauso wie Gott Liebe ist, ist Gott auch Licht. Mit anderen Worten könntest du sagen, wenn wir aber in Liebe wandeln, wie er in Liebe ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Diese Agape-Liebe, diese uneigennützige Agape-Liebe. So, wir kommen noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, und zwar Schlüsselbeziehungen. Schlüsselbeziehungen sind ein weiterer wichtiger Bereich in diesem großen Feld der Beziehungen. Und zwar geht es hier nicht unbedingt um spezielle Freundschaften. Schlüsselbeziehungen können relativ punktuell sein, dass du jemanden triffst, der dich einen Quantensprung weiterbringt in deinem Leben, in deiner Entwicklung mit dem Herrn. Dass du jemanden triffst, der dir eine Tür öffnen kann, in einen Bereich hinein oder in Aufgaben hinein, von denen du bisher nur geträumt hast. Und dann muss es nicht unbedingt sein, dass du eine längerfristige Beziehung mit dieser Person hast. Sondern wie gesagt, das kann sehr punktuell sein, es muss nicht so sein. Manchmal wird dich diese Person auch weiter begleiten, wird dich diese Beziehung weiter begleiten, aber es muss nicht immer und unbedingt so sein. Auch dafür gibt es schöne Beispiele in der Schrift. Apostelgeschichte 4, 36 und 37. Ich muss das ein bisschen weiter hier, ein bisschen länger vorbereiten. Apostelgeschichte 4, 36 und 37 spricht zum ersten Mal von einer Person, die nachher zu einer Schlüsselperson wird im Leben von Paulus. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes. Und das ist wieder mal so eine Übersetzung, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage, denn der Name Barnabas bedeutet eigentlich nicht Sohn des Trostes, sondern Sohn der Ermutigung. Ich weiß nicht, ob es da so viel zu trösten gab damals, sondern sie nannten Barnabas, sie nannten Josef den Sohn der Ermutigung. Wisst ihr warum? Weil er einer von denen war, die sehr viel Wohlstand in bare Münze umgesetzt haben, um die Gemeinde in ihrem Wachstum zu fördern, um die entstehende Gemeinde zu fördern. Ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Das ist die erste Stelle in der Apostelgeschichte, wo von Barnabas die Rede ist. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass hier gerade von ihm die Rede ist. Irgendetwas muss an ihm Besonderes gewesen sein. Andere haben auch Äcker verkauft, andere haben auch Häuser verkauft, aber er war ein Sohn der Ermutigung. Entweder, weil die Summe, die er brachte, besonders groß war, oder weil er darüber hinaus auch noch ein Mann des Wortes war, der ermutigende Worte weitergeben konnte. Ein Sohn der Ermutigung. Und dieser Barnabas wurde später zu einer wichtigen Schlüsselperson im Leben von Paulus. Aber lasst uns noch einen anderen Vers kurz anschauen, nämlich Sprüche 18, Vers 16. Sprüche 18, Vers 16. Hier heißt es doch tatsächlich, das Geschenk eines Menschen schafft ihm weiten Raum und vor die Großen führt es ihn. Das Geschenk eines Mannes schafft ihm weiten Raum und vor die Großen führt es ihn. Das klingt, wenn du es unter falschen Vorzeichen verstehst, wie Bestechung. Hier zahlt jemand Schmiergeld. Hier versucht jemand, sich seinen Weg zu erkaufen, um vor die Großen zu kommen. Ich meine, ihr versteht mich schon richtig. Die Bibel redet nicht von dieser Art von falschem Vorgehen. Sondern was die Bibel hier sagt, ist offensichtlich etwas, was zu tun gut ist. Was die Bibel uns empfiehlt zu tun. Das Geschenk eines Menschen schafft ihm weiten Raum und vor die Großen führt es ihn. Ich glaube, es gibt Situationen, wie wir sie hier im Leben von Josef sehen, wo ein Geschenk, sei es, dass du eine finanzielle Gabe bringst, sei es, dass du dich über die Maßen einsetzt für eine Sache oder für jemand anderen, dich vor die Großen bringt, dir weiten Raum schafft. Warum ist das so? Weil diese Bereitschaft etwas aussagt über deine Hingegebenheit. Wisst ihr, ich habe es verschiedene Male in meinem Leben und auch im Leben von Katharina gesehen und erlebt. Wenn du bereit bist, einen großen Einsatz zu geben, einen großen Einsatz zu bringen, sei es finanziell, zeitlich oder an Energie oder an Vision oder an Gebet für jemanden oder etwas, diese Haltung wird dich vor die Großen bringen. Wisst ihr, wenn in einer Gemeinde zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in Berlin, da ging es darum, Larry Lee, der damals sehr bekannt war, ein Apostel des Gebets, ja, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, Ohren zu hören, etc., was er für Bücher geschrieben hat, der damals ein relativ großer Mann Gottes war. Er kam in die Gemeinde nach Berlin, um dort zu lehren, zu predigen. Und es wurden Leute gesucht, die ihn vom Hotel abholten, um ihn in die Gemeinde zu bringen. Wer hat sich gemeldet? Manfred und Katharina. Mit ihrem alten Golf 2, Baujahr 86. Nicht gerade der Repräsentationswagen für einen amerikanischen Prediger. Aber wisst ihr was? Unser Sonntagnachmittag war uns nicht zu heilig. Noch einmal ins Auto zu steigen und diesen Mann Gottes aus seinem Hotel abzuholen, ihn zu Wolfhard Magis nach Hause zu fahren, beziehungsweise ihn in die Gemeinde zu bringen und zurück, etc., etc. Ein solcher Einsatz kann dich in die Lage bringen, mit Leuten zu reden, vor Leute zu bringen, mit denen du sonst nie ins Gespräch kommen würdest. Weißt du, solche Leute sind nach dem Gottesdienst ganz schnell verschwunden. Die stehen nicht noch lange auf der Bühne und warten darauf, bis Kreti und Pleti noch Hallo gesagt haben. Oder sie behelligt haben mit all ihren Problemchen und Fragen und Anliegen. Aber wenn du bereit bist, einen besonderen Einsatz zu leisten, deine Zeit, dein Geld, deine Güter zur Verfügung zu stellen, dann kann es gut sein, dass du schnell vor die Großen kommst, dass dir weiter Raum geschafft wird. Und wisst ihr, versteht das nicht falsch, ich will überhaupt nicht prahlen mit diesen Dingen, aber alle diese Begegnungen, die ich hatte, mit Männern Gottes, groß und klein, haben mich weitergebracht. Haben mich weitergebracht. Und übrigens, es war immer und ist immer noch auch mein Bestreben, vor die Großen zu kommen. Das ist nicht etwas Verwerfliches. Das ist nicht etwas, das du dir schnell wieder abschminken solltest, weil so ambitiös, bitte, lieber Bruder, liebe Schwester, sollte man bitte nicht sein, sondern das ist etwas Legitimes. Es ist legitim, dass du große Männer und Frauen Gottes kennenlernst, um von ihnen zu ziehen, um von ihnen zu profitieren, um etwas von ihnen zu hören. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal vor Rick Renner stand, ihn kennenlernte und es war so wie so oft. Rick fragt mich, are you with Peter? Bist du mit Pastor Peter hier? Und ich sage, ja, ich bin mit Pastor Peter hier. Ich bin nicht hier, weil ich's bin, sondern ich bin mit Pastor Peter hier. Aber Pastor Peter hat mich schon mit vielen großen Leuten bekannt gemacht. Dank Pastor Peter bin ich in den Genuss gekommen, mit Kenneth Hagin Jr. ein Mittagessen in einem mexikanischen Restaurant einnehmen zu können. Wisst ihr, wie das war? Ich kam zum ersten Mal in meinem Leben in die Rema Bible Church in Tulsa, Oklahoma. Mit Pastor Peter. Und weil Pastor Peter sich vorher schon angekündigt hatte per E-Mail, wusste Kenneth Hagin Jr. bereits, dass er kommen würde. Und nach dem Gottesdienst stand doch Kenneth Hagin Jr. tatsächlich dort in der Reihe, verteilte Bonbons an kleine Kinder, sagte Leuten Hallo, guten Tag, und Pastor Peter kam und wir waren im Speaker's Room und saßen kurze Zeit später in seinem Mercedes S600 und fuhren in ein mexikanisches Restaurant und pflegten dort Gemeinschaft. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und weißt du, was immer geschieht in solchen Situationen, ist, dass ich mein ganzes Englisch auf einen Schlag vergessen habe. Ich stand schon vor Rick Renner letztes Mal in Paris, letztes Frühjahr, wo wir ihn in Paris getroffen haben, an dieser Konferenz, wo wir spontan hingeflogen sind, relativ spontan, treffe ich Rick in einer Pause und ich vergesse mein ganzes Englisch. Und stottere irgendetwas daher, wo ich nachher nur denke, oh Mann, was der wohl denkt. Aber lass dich nicht entmutigen von solchen Erlebnissen. Weißt du, vielleicht klingt das in deinen Ohren wie Menschenverehrung oder irgend so etwas, aber das ist es nicht. Sondern solche Begegnungen können dich weiterbringen. Solche Begegnungen können abfärben auf dich und dich um Meilen voranbringen. Das Geschenk eines Mannes schafft ihm weiten Raum und vor die Großen führte sie. Bist du bereit, etwas zu investieren, um dir Raum zu schaffen? Apostelgeschichte 9, Vers 27. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesus gesprochen habe. Der Weg von Paulus war ja auch nicht unbedingt ein sehr direkter, sondern Paulus hat mehrmals versucht, sich selber zu befördern, was ihm nie gelang. Du kannst dich nicht selber befördern, sondern du brauchst Schlüsselbeziehungen, du brauchst Schlüsselbegegnungen. Und eine solche Schlüsselbegegnung und Beziehung für Paulus war Barnabas. Ihm ging es nicht so sehr darum, dass er groß wurde, sondern dass die Sache des Herrn vorangetrieben wurde. Und als Paulus schließlich in Jerusalem auftauchte, um sich zu den Aposteln zu gesellen, da war es Barnabas, der erkannte und wusste, dass dieser Mann tatsächlich Jesus begegnet war. Es war Barnabas. Derselbe Barnabas, der ihn später aus Tarsus holte nach Antiochia, wo er zum ersten Mal wirklich erfolgreich war in seinem Dienst. Wisst ihr, Paulus hatte einen steinigen Weg hinter sich. Paulus war ein gekonnter Rhetoriker, ein Supersprecher. Er konnte überzeugend reden wie kaum ein anderer. Er konnte die Leute davon überzeugen, dass Jesus der Messias ist. In Damaskus, in Jerusalem, überall, wo er hinkam, aber niemand hat sich bekehrt. Du liest kein einziges Mal, dass sich irgendjemand bekehrt hat im Dienst von Paulus, bis er durch Barnabas nach Antiochia gebracht wurde, wo er zum ersten Mal Frucht gebracht hat für das Königreich Gottes. Apostelgeschichte 11, die Verse 25 und 26. Er, Barnabas aber, zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Siehst du die Frucht? Siehst du die Frucht, die entstanden ist aus einer Schlüsselbeziehung, weil Barnabas im richtigen Moment sich erinnert hatte, hey, da war doch noch einer. Paulus, Saulus aus Tarsus, ihn holen wir jetzt. Das ist unser Mann, das ist der Mann der Stunde. Den holen wir jetzt nach Antiochia, um die Christen hier zu lehren und sie Christusähnlicher zu machen, sodass man sie Christen nennen konnte. Offensichtlich mangelte es genau an Paulus. Offensichtlich war er genau die Person, die notwendig war in dieser Situation. Und Barnabas erinnerte sich daran und führte ihn ein. Ich habe das selbst erlebt, dass Dinge so laufen, Schlüsselbeziehungen. Wisst ihr, ich habe sehr viel Dinge getan, die unfruchtbar waren, die sich als unfruchtbar erwiesen auf meinem Weg in den Dienst. Ich hätte alles getan. Ich hätte den Handstand gemacht, ich hätte den Purzelbaum geschlagen durch die Gemeinde, wenn mich das in den Dienst gebracht hätte. Ich habe mehrmals versucht, mich Leuten anzubieten, etc. Ich hätte alles getan. Und es hat nie was gebracht. Im Gegenteil. Ein Tritt in den Hintern war manchmal der letzte Gruß. Aber als wir hier nach Schaffhausen kamen und ich mich an Pastor Peter erinnerte und bereit war, in seine Gemeinde zu gehen und nicht einfach mein Ding anzufangen hier in Schaffhausen, da war das und wurde das für mich zu einer Schlüsselbeziehung, wie ich sie nie vorher erlebt hatte. All das, wo ich jahrelang darauf gewartet hatte, dass es endlich Realität würde, ist ein Stück weit auch durch Pastor Peter Realität geworden. Ich weiß noch genau, wie wir damals in Emmetten, war das an einer Konferenz, zusammen auf einer Bank saßen in einer freien Stunde und Peter mir so wie nebenbei offenbart, du weißt ja, wir haben da eine Bibelschule in Bruck und der Lehrer macht jetzt eine Pause und hättest du nicht Lust und Interesse da als Lehrer anzufangen? Könnt ihr euch meine Reaktion vorstellen? Ich wäre am liebsten aufgesprungen, hätte Halleluja gerufen und gesagt, I'm your man. Darauf habe ich gewartet. Nun, ich habe mich vorsichtig und bescheiden gegeben, weil ich oftmals die schlechte Erfahrung gemacht hatte, dass man nicht zu begeistert sein sollte, dass mir das angekreidet worden ist, wenn ich zu schnell war mit Begeisterung. Und das Ganze kam ins Rollen. Ich weiß noch genau, wie ich Pastor Robert damals eine Predigtkassette von mir habe zukommen lassen. Er wollte hören, wie ich predige und was ich so zu sagen habe, ob ich mich eignen würde für die Schule und so. Und irgendwann dann später ruft mich Robert an und sagt, ja, du kannst an der Schule lehren. Komm und lehre an der Bibelschule in Bruck. Und nicht nur das, sondern vieles mehr ist gekommen durch diese Schlüsselbeziehung zu Pastor Peter Hasel. Natürlich, der Herr hätte vielleicht auch andere Wege gefunden. Aber wieso das Ganze kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Weißt du, Beziehungen sind oft der einfachere Weg. Wenn du dir alles selbst erkämpfen musst, wenn du jeden Schritt des Wegs selber erringen musst, wenn du dir jede Tür selber öffnen musst, oh mei, wird das mühsam. Ich meine, wir öffnen einander Türen. Wir geben uns in Bruck, die anderen Pastoren, wir geben uns gegenseitig Gelegenheiten, unseren Gemeinden zu lehren und zu predigen. Regelmäßig. Und das ist nicht Vetterli-Wirtschaft, sondern so kannst du lernen. Versteht ihr? Ich habe wahrscheinlich genauso viel gelernt in meinen Predigten in der Zoe, wie in meinen Predigten hier. Und ich bin überzeugt davon, dass der Herr in jedem Leben solche Schlüsselbeziehungen geben möchte. Wiederum, bitte denk jetzt nicht, oh, jetzt muss ich Ausschau halten nach Leuten, die mich irgendwie befördern können. Nach Leuten, die mir Türen aufmachen können. Du hast immer schon diesen Hintergedanken und diese Absicht. Was kannst du für mich tun? Lohnt es sich, dass ich mich mit dir abgebe? Nein, das ist nicht die Ebene von Beziehung, die hier gemeint ist. Das ist nicht die Art von Vorgehen, von der ich rede. Sondern zu Gottes Zeit, auf Gottes Wegen, die richtige Person dass du sie triffst und dass dann die Türen sich öffnen. Paulus wäre nie an den Punkt gekommen, wo er schließlich ankam, ohne Barnabas, den Sohn der Ermutigung. Ganz zum Schluss möchte ich noch ein Wort über falsche Beziehungen sagen. Ja, man könnte so diese Botschaft so verstehen: Hauptsache, ich habe Beziehung. Aber dem ist nicht so. Diese Lehreinheiten wären nicht komplett, wenn ich nicht auch sagen würde, es gibt Beziehungen, von denen du lieber Abstand nimmst. Und die Bibel redet eine deutliche Sprache in diesem Zusammenhang. Nämlich in 1. Korinther 15, Vers 33, zum Beispiel, es gibt noch weitere Stellen. 1. Korinther 15, 33, hier heißt es: Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist eine Wahrheit, die mich über die Jahre begleitet hat, seit ich gläubig bin und seit ich zum ersten Mal eine Botschaft gehört habe von Pastor Peter Hasler. Über die vier Stellen im Neuen Testament, wo der Schreiber sagt, irrt euch nicht. Es gibt genau vier Stellen im Neuen Testament, wo gesagt wird, irrt euch nicht. Und das ist eine davon. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mit anderen Worten, die falschen Beziehungen können deine Entwicklung im Herrn, können dein gutes Vorankommen im Herrn, dein heiliges Leben, deine Möglichkeiten, dein geistliches Potenzial kurzschneiden oder abschneiden. Manchmal gibt es Situationen, wo Leute so sehr an Beziehungen hängen, dass sie sie einfach nicht loslassen möchten. Dabei wissen sie genau und merken sie genau, dass ihnen diese Beziehungen nicht gut tun. Und dass diese Beziehungen so viel von ihnen abverlangen, ja sogar rauben, dass sie keine Kapazität mehr haben für gute Beziehungen, für göttliche Beziehungen, für Beziehungen, die sie aufbauen würden, die sie vorwärts bringen würden. Weißt du hast nicht die Verpflichtung, die ganze Welt zu erretten. Du bist nicht verantwortlich für deine sämtlichen Sandkastenfreunde. Du bist nicht verantwortlich für Leute, die partout nicht in die richtige Richtung gehen wollen. Du bist nicht verpflichtet, an ihnen zu hängen und solche Beziehungen zu pflegen und Zeit zu investieren, bis du keine Zeit und keine Energie mehr hast für gute Beziehungen. Sondern manchmal ist es der einzig richtige Weg, dass du dich von Leuten trennst. Dass du Beziehungen abschneidest. Dass du Brücken hinter dir abbrichst. Wenn ich mir vorstelle, dass ich all die Beziehungen, die ich einmal hatte in der Welt, dass ich all diese Beziehungen weiter gepflegt hätte, ich hätte kein Potenzial, keine Kapazität mehr gehabt, die guten Beziehungen zu pflegen und in den Beziehungen zu wachsen, die der Herr dann in mein Leben gebracht hat, als ich bereit war, das fahren zu lassen, was nicht gut war. Und das hat in mancherlei Bereichen hat das zugetroffen. Wisst ihr, ich war ja einmal Künstler und habe in Künstlerkreisen mich bewegt und ich kannte einige Leute hier in Schaffhausen aus dieser Szene. Ich lese manchmal noch von ihnen in der Zeitung, wenn sie irgendwo eine Ausstellung haben oder so. Ich habe zu niemandem mehr Kontakt. Nicht, dass ich stolz darauf wäre, aber dass sich bemühen, das Werben um diese Leute und die damit verbundenen Beziehungen, diese Dinge haben mich immer abgehalten, davon mich zu denen zu stellen, die mich geistlich weiterbringen konnten. Wer sind letztlich die Leute, die dich wirklich weiterbringen? Ganz sicher nicht die Ungläubigen. Es sind ganz sicher nicht die Ungläubigen, sondern es sind die Gläubigen. 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Es gibt viele Christen, die machen sich etwas vor, genau in diesem Bereich. Aber wenn du als Christ erfolgreich sein willst in deinem Leben, dann beherzige bitte dieses Wort und geh nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten für diese Aufforderung. Eine ist sicher die Ehe mit einem ungläubigen Partner. Wenn du nicht schon mit einem ungläubigen Partner verheiratet bist, davon rede ich nicht heute Abend, dann suche auf keinen Fall eine Beziehung zu einem ungläubigen Partner. Auf keinen Fall. Das ist eine Illusion, eine absolute Illusion, der sich leider immer wieder Leute hingeben. Ja, der wird sich dann schon bekehren. Ja, die wird sich dann schon bekehren. Eine solche Frau, einen solchen Mann finde ich in der Gemeinde nie. Wie klein ist der Gott, an den du glaubst? Da musste der Herr mich auch korrigieren einmal. Ich habe immer Ausschau gehalten nach den Frauen in der Welt. Die haben mir irgendwie besser gefallen. Aber das zeugte nur von meiner Unreife, versteht ihr? Und es war in Jerusalem, wo der Herr zu mir gesprochen hat, du bist ein Königskind. Und ich habe eine Königstochter für dich. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Die zweite Ebene, auf die das hinweist oder verweisen kann, ist die Geschäftsbeziehung. Das enge Zusammenarbeiten mit Ungläubigen aus freier Wahl. Also sprich, du baust dein Geschäft auf, du baust deine Firma auf. Das Ganze ist erfolgversprechend, aber du verbindest dich mit einem Ungläubigen, weil der vielleicht das nötige Kleingeld mitbringt. Und ihr seid gute Freunde auf der menschlichen Ebene, aber ihr zieht nicht am selben Joch, was den Glauben angeht. Du möchtest beten für die Dinge der Firma und er denkt nur an den nächsten Termin bei der Bank und beim Consultant und was weiß ich. Es kann nicht gut gehen und es wird nicht gut gehen. Versteht ihr manchmal, wir machen den Herrn klein. Wir denken, der Herr hat nichts Besseres für uns. Wir haben ein falsches Bild von uns selbst. Der Herr hat immer das Beste für uns. Und er möchte uns Beziehungen geben, die diesen Namen verdienen. Halleluja. Amen.